NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Fußball und andere Spiele auch auf lokaler Ebene fast nur noch unter Polizeischutz? Wer will das? Das ist aber die häufige Realität für die Sportlerinnen und Sportler von TuS Maccabi. Mit über 30 lokalen Vereinen, in denen jüdische und nichtjüdische Mitglieder zusammenspielen, ist Maccabi der jüdische Sportverein Deutschlands. Nach der Hetzjagd auf jüdische und israelische Fußballfans in Amsterdam vor 3 Wochen ist die Alarmstimmung bzw. der Sicherheitsbedarf vor, bei und nach jedem Spiel groß. Es sei nur daran erinnert, dass auch das Fußballspiel einer Maccabi-Jugendmannschaft in Berlin gegen einen Neuköllner Verein ebenfalls vor 3 Wochen in den Versuch mündete, friedliche Maccabi-Fans, zum Teil Kinder, mit Knüppeln und Messern anzugreifen. Es konnten alle fliehen, aber etliche Kinder waren völlig verstört. Gestern Abend nun spielte Maccabi Tel Aviv Basketball gegen Alba Berlin und es blieb ruhig. Alon Meyer ist der Präsident von Maccabi Deutschland. Alon Meyer, wie erleichtert sind Sie? Was war der Preis für ein Spiel ohne blutiges Nachspiel?
Ich bin sehr erleichtert, dass es gestern alles gut abgelaufen ist. Aber der Preis war viel zu hoch. Das dürfen wir nicht zulassen, dass das die Regel wird, weil wir im Normalfall bei solch einem Spiel richtig Werbung machen. In unseren Communities, in den jüdischen Gemeinden, in den Maccabi-Ortsvereinen bewerben wir das Spiel, versuchen für 1, 2 Fanblogs wirklich möglichst viele Fans aus ganz Deutschland, vielleicht aus ganz Europa zu aktivieren, die dorthin kommen und wir uns einen schönen Nachmittag und Abend zusammengestalten. Wir ziehen uns an mit Maccabi, wir laufen ins Stadion zusammen, singen und haben Spaß mit Eltern, Kindern, Erwachsenen, Großeltern. Ein schöner Familienausflug. Hier in dem Fall war das ganz anders. Wir haben weder das Spiel beworben, noch haben wir Karten verkauft, noch haben wir unsere Fans und Mitglieder mobilisiert. Ja, wir hatten sogar Angst, weil wir die Sicherheit nicht gewährleisten konnten, unsere Maccabi-Mitglieder, um sie da zu animieren, zu diesem Spiel zu gehen. Des Weiteren war ja das Sicherheitsaufkommen an Polizei, das beinahe halb so groß war wie die Fans, die letztendlich dann im Stadion waren, viel zu hoch. Das ist ein Zustand, ein Ausnahmezustand, der wirklich als Ausnahmezustand hoffentlich galt und nicht zur Regel wird. Also insofern, ich bin erleichtert, ja, dass alles friedlich abgelaufen ist. Ich bin auch ein Stück weit glücklich, vielleicht, dass Maccabi Tel Aviv gewonnen hat. Aber der Preis war viel, viel zu hoch.
Ist das denn so langsam irgendwie der Alltag bei Maccabi-Spielen? Wie ist es denn in anderen Städten und bei kleinen Spielen? Geht es da ohne diesen Riesenaufwand und normal alles über die Bühne oder auch extreme Sicherheitsvorkehrungen?
Nein, das darf nicht normal sein. Und nein, zum Glück ist es nicht so, dass das der Normalzustand ist. Aber immer wieder, wenn es im Nahen Osten eskaliert, dann wird der Krieg aus dem Nahen Osten hierher nach Deutschland importiert. Dann werden wir als Gesamthaft für die israelische Regierungspolitik genommen. Und das ist inakzeptabel. Keiner von uns hat irgendwas mit der Politik in Israel zu tun. Und trotzdem werden die Juden, die in der Diaspora leben, dafür in Regress genommen.
Was sind denn Gegner und Spiele, die jetzt besonders schwierig sind für ihre Mann- und Frauschaften? Lässt sich das ziemlich klar sagen, also wo sie besonders aufpassen müssen?
Als wir groß geworden sind, waren es die Rechtsradikalen, die Glatzen, die Neonazis. Dies ist mitnichten mehr so. Das ist vor allem seit dem 7. Oktober, aber auch schon in den Jahren davor, sind das Menschen mit muslimisch-arabischem Hintergrund, wobei es keine Muslime sind. Das sind Islamisten, das sind Fundamentalisten, das sind die Radikalen innerhalb dieser Communities und das sind jetzt auch Linksradikalisten. Und die es schaffen, auch die Gemäßigteren in den Bann zu ziehen, zu motivieren, mitzumachen, obwohl sie eigentlich gar nicht mitmachen würden, obwohl sie gar nicht sich dazu verleiten lassen sollten, aber als Gruppendynamik in dem Gruppenzwang dann doch eben mitmachen. Und dann ist es genauso schlimm.
Obwohl bei Ihnen ja auch viele muslimische Leute, also migrantische Leute aus arabischen Ländern und der Türkei mitspielen, oder?
Exemplarisch bei Maccabi Frankfurt haben wir ungefähr 5000 Mitglieder. Von diesen 5000 Mitgliedern, da ich ein Kind der Gemeinde bin, weiß ich das, haben wir ungefähr 20% jüdischer Anteil. Wir haben einen höheren muslimischen Anteil bei Maccabi Frankfurt. Das heißt, mehr Muslime als Juden spielen bei Maccabi Frankfurt Fußball, Tennis, Basketball, Billard, Tischtennis. Wir haben mehr muslimische Mitglieder, ja. Und es ist auch in den Ortsvereinen unterschiedlich schlimm. Dort, wo wir eben so aktiv sind, dort, wo wir agieren, dort, wo wir uns öffnen, sind die Anfeindungen erheblich weniger geworden. Also dort, wo wir mit dem Sport Brücken bauen, können wir hier Positives bewirken. Ja.
Sie haben ja bezüglich der Vorfälle in Berlin am 7. November im Spiel gegen Schwarz-Weiß Neukölln hinterher Ihre Hilfe bei der Aufarbeitung angeboten. Was ist denn da bisher bei rausgekommen?
Letztendlich haben wir schon vereinzelt Spieler, aber auch Zuschauer identifizieren können, die dementsprechend mit den folgerichtigen Konsequenzen dann rechnen müssen jetzt.
Schwarz-Weiß Neukölln hat ja nach dem Spiel erklärt, Leute sofort aus dem Verein zu werfen, wenn sie sich an antisemitischen Parolen und Aktionen beteiligt haben. Und Sie haben gesagt, das sei gar nicht unbedingt die beste Reaktion. Was schlagen Sie denn vor?
Ja, auch das haben wir besprochen, als wir uns getroffen haben. Es ist manchmal nicht zwingend richtig, wenn man einen Spieler rausschmeißt und der dann 200, 300, 400 oder 500 Meter beim Nachbarverein gleich wieder einsteigt und genau sein gleiches Unwesen treibt. Wir müssen diese Person bestrafen, aber bestrafen vielleicht mit einer Lehrstunde, mit einer Sensibilisierungsmaßnahme, diese Person in die Mitte unserer Gesellschaft zurückzuholen. Das muss zumindest ein erster Versuch sein. Wenn diese Person das dann gemacht hat und dann ein Wiederholungstäter wird, dann muss er doppelt bestraft werden. Aber zumindest einen Versuch starten, um diese Person auf unsere Geschichte, auf unsere besondere Verantwortung aufmerksam zu machen, das sollten wir machen. Und insofern auch hier der Vorschlag gewesen, mit der Mannschaft diese Sensibilisierungsmaßnahme durchzuführen.
Sie haben ja dieses Projekt Zusammen eins, wo solche Veranstaltungen, Workshops, Kurse und so weiter durchgeführt werden, schon länger. Haben Sie denn damit gute Erfahrungen gemacht? Funktioniert das oft?
Ja, damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und in der Tat, dort, wo Zusammen eins vor allem in Kombination mit Maccabi wirkt, also die Maccabi-Ortsvereine sich öffnen, sich vergrößern und dann Zusammen eins das Ganze noch flankiert und begleitet, haben wir die antisemitischen Vorfälle drastisch reduzieren können, haben wir Menschen für diese Thematik sensibilisiert und noch weiter verbessern können. Also insofern, ja, nachweislich erheblich besser geworden mit unserem Zusammeneinsteam.
Es hieß ja bei diesem Spiel gegen Schwarz-Weiß Neukölln im Jugendspiel, es habe schon Beschimpfungen und Anspucken gegen ihre Spieler während des Spiels gegeben und der Schiedsrichter habe nichts unternommen. Passiert das häufig, dass der Schiedsrichter nichts mitbekommt oder nichts mitbekommen will? Und kann man irgendwie Schiedsrichter vielleicht mehr schulen?
Genau das ist unsere Intention. Denn ja, leider, es passiert viel zu häufig, dass Schiedsrichter bewusst, unbewusst weghören, es nicht hören, dass Verantwortliche des gegnerischen Vereins die Situation nicht richtig einschätzen. Und genau dafür ist unser Zusammen-Eins-Team, diese Organisationen, diese Personen zu unterstützen. Denn wir sind erstmal dankbar, dass wir überhaupt die Schiedsrichter haben. Wir sind dankbar, dass es Trainer, dass es Betreuer gibt, die ihre Freizeit opfern, um Kinder und Jugendliche zu trainieren. Wir dürfen sie nicht überfordern und wir dürfen auch nicht zu sehr meckern, denn das würde dazu führen, dass sie dann ihr Ehrenamt aufgeben. Das wollen wir nicht. Wir wollen sie in ihrer Arbeit unterstützen und deswegen bieten wir das komplett kostenfrei auch für diese Vereine und Organisationen an, damit die Situation besser wird. Und dort, wo wir es angeboten haben, ist sie, wie gesagt, auch besser geworden.
Lassen Sie uns nochmal auf die Ereignisse in Amsterdam schauen, rund um das Spiel Maccabi Tel Aviv gegen Ajax Amsterdam. Eine Mannschaft, die ja selbst wegen einer teilweise jüdisch geprägten Geschichte oft antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt ist. Haben Sie Schilderungen von Menschen gehört, die aus Ihrem Umkreis als Fans in Amsterdam waren und was haben die Ihnen erzählt?
Ja, in der Tat habe ich das gehört, weil ich das Pech hatte, dass mein Neffe wirklich dabei war. Mein Neffe, der seinen Militärdienst abgeleistet hat, nach Amsterdam gefahren ist und das Spiel einfach besuchen wollte. Und ich angerufen wurde, dass ich unseren Neffen da unbedingt ganz schnell rausholen soll. Ich dann mit entsprechenden Kontakten über die Maccabi-Bewegung, der wir sehr gut vernetzt sind, es geschafft haben, ihn in Sicherheit zu bringen und ihn dann außer Landes zu bringen. Aber ja, ich habe es mitbekommen von ihm, dass sie nach ihren Personalausweisen, Reisepässen gefragt wurden und wirklich geschaut haben, wer einen israelischen Pass hat und diesen attackiert haben. Diese wurden attackiert, diese wurden gejagt, diese wurden geschlagen und diese wurden sogar in den Fluss geworfen.
Es besteht ja weitgehend Konsens darüber, dass diese Hetzjagd, die da auf Israelis, Jüdinnen und Juden stattfand, wo Menschen regelrecht in Fallen gelockt wurden oder bis in Hotels hinein verfolgt wurden, nicht spontan entstand, sondern dass es dafür schon vorher Absprachen in Chatgruppen gab. Die israelische Regierung hatte ja auch schon vorher gewarnt. Was war denn in Ihren Augen der Hauptfehler, dass es so schlimm werden konnte?
Naja, der Hauptfehler war definitiv der, dass sich die entsprechenden Behörden nicht darauf eingestellt haben. Das ist der Fehler. Wenn man weiß, wenn man gewarnt wird, dann muss man sich darauf einstellen und muss man zeigen, dass man die Gewalt über sein eigenes Land, über seine Stadt, über die Straße und über die Ordnung in der Straße eben noch hat.
Israelische Hooligans genannt wurde eine Gruppe, die sich Fanatics nennt, also Fanatiker, soll vor dem Spiel schon sehr stark provoziert haben mit rassistischen Gesängen und ja sehr verletzenden Sachen und auch gewalttätigen Angriffen. Was denken Sie, welche Rolle hat das in dem Ganzen gespielt?
Selbstverständlich ist das zu verurteilen und selbstverständlich ist das in keinster Weise schönzureden. Auf keinen Fall. Das muss auch aufgearbeitet werden und das darf und soll nicht passieren. Nichtsdestotrotz, wenn Sie natürlich Hooligans haben, dann werden Sie immer irgendwelche dummen Menschen haben, die irgendwelche dummen Parolen schreien, skandieren und irgendwie pöbeln oder aufhetzen. Erstens legitimiert das eine, aber keineswegs das, was wir danach gesehen haben. Die pogromartigen Szenen, die Jagdszenen, das Schlagen, das ins Wasser werfen von wildfremden Menschen, die einfach nur irgendeine Staatsangehörigkeit haben. Das eine legitimiert das andere in keinster Weise. Und auch die Informationen, die Sie ja selbst eben gerade genannt haben, dass es schon eine Organisation im Vorher alles bewusst geplant hat, zeigt ja, dass das eine mit dem anderen nur wenig bis gar nichts zu tun hat.
Haben Sie denn Probleme auch bei Maccabi mit eigenen Fans, die jetzt Eskalation und Gewalt suchen? Ich hörte bisher eigentlich immer, dass Maccabi-Fans als friedlich gelten.
Naja, vor allem in der Diaspora ist Maccabi noch kein Leistungssport. Wir sind eher auf dem Breitensport unterwegs oder vielleicht einem Jugendförderkonzept. Und insofern gibt es keine großartige und vor allem keine aggressive Fanszene. Insofern nein, wir kennen das in keinster Weise.
Herzlichen Dank, Alon Meyer, Präsident von Maccabi Deutschland, für dieses Gespräch. Sie haben sich als Musik mit einem jüdischen Bezug Am Israel Chai, gesungen von Eyal Golan, gewünscht. Am Israel Chai, zu Deutsch das Volk Israel lebt, ist ja seit fast 100 Jahren eine wichtige jüdische Parole der Ermutigung gegen Judenhass und generell in schweren Zeiten. Wovon handelt das Lied von Eyal Golan? Was bedeutet es Ihnen?
Naja, dass wir zum Glück dieses eine Land haben und hoffentlich auch haben werden. Dafür gilt es, sich einzusetzen. Dafür gilt es, sich ein Stück weit auch aufzuopfern. Ja.
בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות, בירידות, גם בשעות הכי קשות. כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו.
Am Yisrael Chai, das war Eyal Golan. Der israelische Sänger hat jemenitische und marokkanische Wurzeln und gilt als prominente und beliebte Stimme des orientalischen, misrachischen Musikstils in Israel. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Das Sicherheitsgefühl der Juden in Deutschland ist seit dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel gesunken. Das geht aus dem Gemeindebarometer 2024 hervor, das der Zentralrat der Juden gestern veröffentlicht hat. Demnach fühlen sich 76% der jüdischen Gemeindemitglieder an ihrem Wohnort unsicherer als zuvor. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es sogar 86%. 36% der befragten Gemeindemitglieder gaben an, aufgrund der Sicherheitslage seltener an Veranstaltungen teilzunehmen. Dennoch bleibt der Umfrage zufolge die Gemeinde für Juden ein Ort der Geborgenheit. Rund 87% der Befragten gaben an, dass sie sich in den Gemeinden sicher fühlen. Für das Gemeindebarometer wurden mehr als 2500 Menschen vom Bonner Infas-Institut im Auftrag des Zentralrats befragt. In Berlin ist erstmals der Margot-Friedländer-Preis verliehen worden. Ausgezeichnet wurden 5 Initiativen und eine Einzelperson für ihren Einsatz für Toleranz, Menschlichkeit und gegen Antisemitismus. Zu den Preisträgern gehört der Verein Apropolis aus Burgwedel in Niedersachsen. Mit innovativen Workshops begeistere der Verein junge Menschen für die Werte der freiheitlichen Demokratie, so die Jury. Der in Hamburg-Wilhelmsburg tätige Lehrer Hedi Buden wurde für sein Engagement in der Antisemitismusprävention geehrt. Der Preis ist nach der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer benannt und ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert. Die 103-jährige Margot Friedländer zeigte sich erfreut über die vielen Bewerbungen. Dieses Engagement sei unglaublich wichtig für die Zukunft des Landes. Zu ihrem 20-jährigen Bestehen hat Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten für ihre Bildungs- und Erinnerungsarbeit gewürdigt. Er wünsche sich, dass es immer wieder gelinge, Erinnerungsarbeit lebendig zu machen, sagte Weil in einer Videobotschaft. Dazu sei es wichtig, den Blick auf die Verantwortung zu richten, die aus der Geschichte für nachfolgende Generationen erwachse. Die Mitarbeitenden der Stiftung leisteten hierbei einen wichtigen Beitrag. Das Land Niedersachsen hatte die Stiftung mit Sitz in Celle vor 20 Jahren gegründet, um insbesondere die Geschichte von Verfolgung und Widerstand in der NS-Zeit im Bewusstsein zu halten. Sie ist Trägerin der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen und der Gedenkstätte Wolfenbüttel. Das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk ELIS feiert seinen 15. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, gerade in Zeiten mit zunehmendem Antisemitismus habe das Studienwerk auch die Aufgabe, eine Art Schutzraum zu sein. Die Geschäftsführerin des Studienwerkes, Michal Ohr, beobachtet aufgrund von antisemitischen Anfeindungen eine Zunahme an Ängsten unter den Stipendiaten. Der katholischen Nachrichtenagentur sagte sie, die Hochschulen seien sehr schlecht auf antisemitische Anfeindungen vorbereitet gewesen, weil sie sich nicht in der Verantwortung gesehen hätten. Im Laufe des vergangenen Jahres seien langsam Strukturen entstanden, die der Sicherheit jüdischer Studierender dienen. Seit seiner Gründung 2009 hat ELIS nach eigenen Angaben mehr als 1200 junge Jüdinnen und Juden in Deutschland mit Stipendien gefördert. Es gehört zu den 13 staatlich anerkannten Begabtenförderungswerken in Deutschland für Studierende. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Ahrens aus Frankfurt am Main.
In unserem Wochenabschnitt geht es um Rebekkas Schwangerschaft mit ihren zukünftigen Kindern Jakob und Esau. Doch schauen wir zurück. Isaak und Rebekka heiraten, aber sie ist unfruchtbar. Sowohl Isaak als auch Rebekka beten zu Gott und sie wird tatsächlich schwanger. Doch die Schwangerschaft verläuft schwierig und Rebekka fragt sich, warum das so ist und geht, um Gott zu befragen. So heißt es in der Tora. Gott teilt ihr mit, dass 2 Kinder in ihrem Schoß sind, aus denen 2 Völker werden, die sich aber schon im Mutterleib streiten. Rashi, der wohl berühmteste Tora-Kommentator, versteht das so, dass Rebekka sich sagte, wenn der Schmerz der Schwangerschaft so groß ist, warum wünsche ich mir dann, schwanger zu sein und bete für ein Kind? Der Midrasch erklärt, dass ihre Schmerzen unerträglich groß gewesen sein müssen. Denn nach all ihren Gebeten und der endlich eingetretenen Schwangerschaft stellt sie die Schwangerschaft in Frage. Vielleicht noch verwirrender aber ist, dass Rebekka sich beruhigt, als sie hört, dass sie Zwillinge erwartet, die miteinander im Konflikt sind. Warum? Müsste sie nicht noch unglücklicher sein? Die Antwort liegt vielleicht im hebräischen Ausdruck Lidrosch, also suchen. Das heißt, Rebekka suchte Gott. Man kann es auch übersetzen mit Rebekka ging, um Gott zu befragen, wie ich es hier anfangs gemacht habe. Der Ramban, Nachmanides, übersetzt es allerdings mit beten. Rebekka betete also intensiv zu Gott. Das ist die Grundlage für eine Antwort auf das merkwürdig erscheinende Verhalten von Rebekka. Rabbiner Soloveitchik, einer der ganz großen zeitgenössischen Rabbiner, weist darauf hin, dass die Natur uns Menschen automatisch das Gefühl gibt, unzulänglich und unbedeutend zu sein. Schließlich besteht der Mensch aus demselben Zellmaterial wie alle anderen Lebewesen und auch die Wissenschaft erklärt uns, dass der Mensch eigentlich nichts Besonderes ist, sondern nur ein Teil der Natur. Tatsächlich wird das Thema auch unter den Rabbinern ganz ambivalent diskutiert. Einerseits erklären die Rabbiner in der Mischna in Sanhedrin 4,5, dass jeder Mensch voller Überzeugung bekunden soll, dass die Welt nur für ihn erschaffen wurde. Auf der anderen Seite sagen die Rabbiner im Talmud, in Sanhedrin 38a, dass kein Mensch übermäßig stolz sein sollte und man sich immer daran erinnern soll, dass selbst die Mücke schon vor dem Menschen erschaffen wurde. Wenn der Mensch seine Bedeutungslosigkeit erkennt, fehlt ihm oft das Selbstwertgefühl und er wird depressiv. Aber wohin soll er gehen? An wen soll er sich wenden, fragt Rabbiner Soloveitchik, um seine Einzigartigkeit zu erkennen und sein Selbstwertgefühl zu steigern? Rabbiner Soloveitchik antwortet, es gibt nur ein Wesen, das das kann, nämlich Gott. Rabbiner Soloveitchik sieht die religiöse Einsamkeit, wie er es nennt, als positive Erfahrung. Religiöse Einsamkeit ist Teil der Suche des Menschen nach jemandem oder etwas, das ihm seine eigenen Größe und Stärke versichert, die ihm innewohnt. Es ist diese religiöse Einsamkeit, die einen dazu führt, um Gott zu suchen, um Gott zu befragen, um zu Gott zu beten. Laut Rashi war Rebekka beruhigt, als sie über ihre einzigartige Rolle und die einzigartige Rolle ihrer Kinder hörte. Laut Ramban ermöglichten Rebekkas Gebete ihr, die Dinge ins rechte Licht zu rücken und ihr Selbstvertrauen wiederherzustellen. Im Gebet beginnt der Mensch den Dialog mit Gott. Und so betrachtet Rebekka sich nicht mehr als unbedeutenden Teil der Schöpfung. Sie erkennt, dass sie eine einzigartige Rolle hat, auch wenn diese teilweise sehr schwierig wird. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Jehoshua Arends aus Frankfurt am Main. Zum Schluss hören Sie das Mechalkel Chaim. Übersetzt lautet der Text, der die Lebenden mit Liebe versorgt. Es singen Kantor Marcel Lang und Rabbiner Michael Goldberger.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.